Hallo und herzlich willkommen zu The Pet Food Family, der Podcast. Mein heutiger Gast betreibt eine Huta, ist Hundetrainer und ganz groß auf YouTube vertreten. Denn hier gibt er sein Wissen an alle, die Bock darauf haben, weiter. Ich freue mich total auf das, was wir heute von ihm hier erfahren dürfen. In mehrfacher Hinsicht eine Premiere, ganz, ganz neue Themen hier. Also lasst uns direkt starten. An der Stelle einfach nur noch hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast, Dirk Biller. Hi Dirk.
Hallo.
Ey, ich freue mich total. Vielen Dank erstmal für deine Zeit. In mehrfacher Hinsicht heute Premiere, nämlich was die Themen angeht. Und ich habe richtig Bock.
Ja. Was ist denn das Thema?
womit wir starten, kannst du gleich entscheiden. Aber ein Thema für mich wäre auf jeden Fall Huta. Du bist der erste Mensch, mit dem ich hier reden darf, der eine Huta aufgebaut hat und sie heute immer noch führt, leitet und mit so vielen Hunden im Prinzip täglich agiert.
Ja.
Dann bist du der erste Mensch, der mit dem ich reden darf, der auf YouTube so eine große Reichweite hat und so viel Wissen dort teilt.
Ich Internetstar, ich. Ja. Ja, ich bin kleines Licht auf YouTube, alles gut. Ah ja, okay.
Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja. Und darüber hinaus, klar, was mich super interessieren würde, wäre einfach so deine Sicht auf Hunde, deine Sicht auf Hundetraining. Was ist der Hund im Jahr 2024? Welche Anforderungen muss er heute in unserer Gesellschaft erfüllen? Und welche Probleme haben wir als Hundetrainer damit heute, das alles unter einen Hut zu bringen?
Wie lang wird die Folge?
Das entscheidest du mit der Länge deiner Antworten.
Ja, also, nee, können wir gerne machen. Fangen wir da an, wo du dich wohlfühlst. Mir ist das egal. Wir können für die Hundetagesstätte anfangen. Wir können, ja, aber ich glaube, Hundetagesstätte wäre der sinnvollste Start, weil YouTube und sowas, das baut ja alles darauf auf. Obwohl ich ursprünglich angefangen habe mit der Hundeschule und dann erst die Hundetagesstätte dazu kam. Also, mir ist das wurscht. Entscheid du, was für dich am sinnvollsten ist oder frag einfach und wir legen los.
Ey, dann lass doch einfach ganz vorne anfangen. Irgendwann hast du dich dazu entschieden, Hundetrainer zu werden und hast dann mit einer Hundeschule, wie du eben gerade gesagt hast, angefangen.
Ja, korrekt. Also ursprünglich war ich mal Soldat. Noch davor war ich in der Schule nicht der Fleißigste und hab die Bundeswehr gebraucht, die mir in den Arsch getreten hat. Ich habe mich also lange verpflichtet und nach der Bundeswehr wollte ich mich selbstständig machen oder habe überlegt, was ich machen kann und habe mich dann irgendwann entschieden, eine Hundeschule aufzumachen. Genau, das ist jetzt 10 Jahre her. Also ich mache das seit 10 Jahren. Krass, über 10 Jahren, ist ja schon 2024, ja. Mhm.
Echt viel passiert in der Zeit.
Ja.
Lass uns, wie du gesagt hast, wirklich mit der Huta starten, weil irgendwann kam dann dieser Switch oder das on top zu der Hundeschule, die Huta bei dir dazu kam.
Ja.
Wie kam es dazu? Wie baut man eine Huta auf? Was ist eine Huta? Nimm uns in alles mit, in was du magst.
Okay, also man muss dazu sagen, dass da, wo ich gelernt habe und die Ausbildungsstätte, die kennst du ja selber auch, der Chef da, der hatte unter anderem auch eine Hundeschule, dann halt diese Ausbildungsstätte für Hundetrainer und eine Hundetagesstätte. Also eine Hundetagesstätte ist nichts anderes als eine Kita. Man kann halt morgens vor der Arbeit seinen Hund bringen und den abends wieder abholen. Ja, das ist also nicht mit Übernachtung in der Regel, dann wäre es ein Pensionsbetrieb, sondern es ist eine Tagesbetreuung für Hunde. So. Und das heißt, dieses Konzept oder diese Verbindung zwischen Hundeschule und Huta, das kannte ich schon. Und er hat dann, also mein Ausbilder hat dann damals einen zweiten Standort gefunden und den haben wir anfänglich zusammen aufgebaut. Ne? Also ich habe schon bei ihm gearbeitet, ich habe bei ihm gelernt. In der Huta habe ich auch meine Stunden in der Woche gemacht, während ich schon die Hundeschule hatte. Und dann hat er gesagt, hier, habt noch eine zweite Geschichte, willst du da zur Hälfte mitmachen, weil er kann sich ja nicht in zwei Teile schneiden. Und so ist das, ich glaube, 2015 dann losgegangen mit der Huta, die dann damals nur zur Hälfte mir gehörte und seit 2017 gehörte sie mir dann ganz zusammen mit meiner Frau, weil irgendwann dann mein Partner gesagt hat, du, ich kann eh nicht zwei auf einmal, mach mal du. Ne? Genau. Ja, und dann hatten wir ein Gelände in Köln, so einen alten Hundesportverein, den wir umgebaut haben in verschiedenen Varianten und der sich immer wieder verändert. Und da betreuen wir täglich bis zu 60 Hunde.
Krass. 60 Hunde.
Ja.
Das ist mal eine Hausnummer.
Ja, der kleinste Hund wiegt 2 Kilo, der größte Hund wiegt so etwas über 60 im Moment.
Verrückt. Nimm uns ein bisschen mit rein, wie schafft man das, dass 60 Hunde dann friedlich den Tag da miteinander verbringen?
Oh, jetzt muss ich aufpassen. Also, was jetzt jedem, der mit Hunden lebt und arbeitet, klar sein sollte, ist, dass das nicht den ganzen Tag mit Leckerchen und mit Zuneigung geht. Wir müssen natürlich auch Grenzen setzen, wir müssen Regeln durchsetzen. Das können Kleinigkeiten sein wie, bitte buddel nicht 40 Meter tiefe Löcher. Es können aber auch ernstere Sachen sein, wie andere werden nicht gezankt und verprügelt. So. Und wie man das dann im Einzelfall macht, das hängt natürlich stark vom Hund, von der Situation ab. Jeder meiner Mitarbeiter geht da auch anders mit um. Ich bin halt ein bisschen buschikoser. Ich rufe dann auch mal über die Wiese, ey, hör auf zu buddeln. Und meistens machen die das dann auch. Meine Frau, die da auch ganz viel gearbeitet hat, halt eher so körpersprachlich arbeitet und die Hunde dann halt eher wegscheucht. Also da gibt es unterschiedliche Varianten, aber Fakt ist, wir versuchen das und das ist so der Leitspruch, der auch in der Hundeschule für mich immer galt, so liebevoll wie möglich, aber eben so konsequent wie nötig zu machen. Das heißt, wenn da sich zwei Hunde kloppen, dann muss ich da im Zweifel auch dazwischen gehen, das geht ja nicht anders. Und das mache ich dann halt nicht mit dem Klicker und Wurst, sondern dann packe ich mir die am Schlawittchen und ziehe die auseinander. Also dann muss ich den Hund dann auch anfassen oder was, ne? Oder wenn ich gerade einen Wasserschlauch in der Hand habe, weil ich gerade die Wassernäpfe voll mache, dann werden die halt geduscht, wenn es jetzt in der Nähe wäre oder so. Also da gibt es verschiedene Sachen, aber alles halb so schlimm und alles halb so tragisch und man kann das, wir gehen da sehr, sehr offen und ehrlich mit um, man kann das in super vielen Videos sehen, weil, hast du ja eben schon gesagt, ich mache YouTube und eins der zumindest bei den Stammzuschauern beliebtesten Formate ist, dass ich einfach in die Huta gehe, ein bisschen über Hunde und Gott und die Welt quatsche und man sieht, was die Hunde machen und das fließt dann halt immer so ins Video ein, ne? Also ich weiß, ich habe gestern ein Video aufgenommen, da hat sich so eine kleine Dackelhündin mit einer Border Collie Hündin in die Wolle gekriegt, weil irgendwem was nicht gepasst hat und dann musste ich halt auch mal laut rufen. Ne? Also man sieht das halt, wie wir damit umgehen. Wir gehen da schon offen und ehrlich mit um. Wir sind fair, aber halt im Zweifel müssen wir auch mal ein bisschen konsequenter sein. Ja.
Klar. Was würdest du sagen, ist für die Hunde, die bei euch sind, die Huta?
Boah, ey, da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Was ist das denn für eine geile Frage? Also, ui, holla, die Waldfee. Für einige Hunde ist es einfach eine Möglichkeit, ich sag mal so gerade junge Hunde, sehr aktive Hunderassen zum Beispiel, ist es eine Möglichkeit, ihr Energielevel so ein bisschen zu managen. Also, klingt total blöd, aber wenn wir einjährigen oder halbjährigen Border Collie kriegen, der macht natürlich nichts anderes als Party und Feiern und Spielen da, ne, bis der Tod umfällt abends zu Hause. Aber viele Hunde brauchen das einfach. Ich bin der Meinung, dass, das hast du eben auch schon mal angeschnitten, was ist der Hund heute in der Gesellschaft? Ich bin der Meinung, dass die allermeisten Hunde viel zu wenig körperliche Auslastung haben. Glaube ich tatsächlich. Weil einfach um den Block spazieren, 2 Stunden um See, ist was anderes. Ne? Das ist, als würde ich meinen kleinen Sohnemann immer nur mit dem spazieren gehen, der muss halt auch mal zum Fußball, der muss auch mal richtig Dampf ablassen können. Und ich glaube, dass das viele Hunde brauchen. Ich glaube, das ist eine Gruppe, für die ist das wirklich ein riesengroßer Spielplatz. Das sind meistens die jungen Hunde. Für eine andere Gruppe ist es eine notwendige gesundheitliche Geschichte, weil es gibt Hunde, die können nicht zu Hause bleiben, weil sie Medikamente brauchen, weil sie krank sind, weil sie Epilepsie haben. Die bräuchten die anderen Hunde nicht. Aber für die ist das halt, ja, die brauchen das einfach, dass sich jemand um sie kümmert. Und dann haben wir so ein Mittelding dazwischen. Einfach Hunde, die gerne unter anderen Hunden sind oder nicht zu Hause alleine bleiben sollen. Und wo die Leute dann halt sagen, ich bringe lieber den Hund zu euch, dann kann er in der Sonne auf der Wiese schlafen als zu Hause auf der Couch. Und ich glaube, für alle drei dieser Gruppen zusammen ist die Huta quasi so eine Art erweitertes Rudel. Also die meisten, auch wenn die sich nicht mögen, ne? Es gibt natürlich Hunde, die mögen sich nicht und die brollen sich auch mal an und zanken sich oder gehen sich aus dem Weg. Und dann gibt es Hunde, die lieben sich, die können nicht untereinander in der Huta, wenn der eine auf der einen Seite vom Zaun ist und der andere auf der anderen, dann gibt es Geheule. Und dann wollen die unbedingt wieder miteinander spielen. Aber für die allermeisten ist es das Rudel. Es ist eben diese Sozialstruktur, die dieses Tier ursprünglich mal hatte und in unserer modernen Welt gar nicht mehr hat. Und ich glaube, dass das großer, großer Faktor ist für viele Hunde. Ja. Wir haben auch super viele Hunde resozialisiert, heißt das ja so schön. Also Hunde, die schlechtes Sozialverhalten hatten. Entweder weil sie super ängstlich waren und aus Angst vor allen Hunden weggerannt sind oder auf alle Hunde draufgegangen sind oder die aggressiv waren oder Probleme im Kontakt mit Artgenossen hatten. Für die ist sowas super, weil so eine große Gruppe halt, ja, so hat es Mutter Natur ja eigentlich mal geplant, ne? Mehrere Tiere einer Gruppe.
Und was für eine einmalige Chance für dich und alle, die da arbeiten dürfen, das jeden Tag beobachten zu dürfen.
Ja, ja.
Also würdest du sagen, cool, dass dein Wissen heute schon zu einem Großteil aus diesen Beobachtungen kommt?
Ja und nein. Also das spielt auf jeden Fall eine sehr, sehr große Rolle. Und ich glaube, die allermeisten Kollegen und Kolleginnen haben natürlich so eine Situation nicht. Ne? Da hat man mal eine Spielstunde, aber die stellst du ja auch anders zusammen. Also wenn du einmal die Woche eine Spielstunde für kleine oder mittelgroße Hunde hast, dann hast du da 10 Hunde vielleicht, wenn du gut und mutig bist. Die meisten machen lieber kleinere Gruppen, weil es besser überschaubar ist. Und die sehen sich halt eine Stunde die Woche und die musst du irgendwie managen und so wird es dann manchmal zusammengestellt oder gemacht oder getan. Bei uns gibt es einfach, und wenn dann ein Hund zum Beispiel nicht passt in die Spielstunde, kannst du sagen, du, der passt nicht in die Gruppe, das geht nicht. Ne? Aber wenn einer zu uns kommt und sagt, hier, ich brauche eine Betreuung, dann können wir uns das ja nicht aussuchen. Ne? Also der braucht halt eine Betreuung und bei den allermeisten ist es dann schon so, dass wir die Gruppe, dass wir die in die Gruppe integrieren können. Bei manchen geht es auch nicht. Ich hatte jetzt auch gerade einen Fall, wo es nach einem halben Jahr, wo wir sagen mussten, die passt hier einfach nicht her, so gern ich euch helfen würde, aber es geht nicht. Ja, das ist schon super viel Input, den ich und mein Team da kriegen. Man kann die Tiere wirklich sehen, wie die miteinander interagieren und leben. Aber das ist für mich nicht der Punkt gewesen, wo ich das meiste gelernt habe, denke ich. Also ich habe während der Ausbildung zum Beispiel, war ich auf so einem riesen Freilauf hier in Köln. Das sind, glaube ich, was waren das? 40.000 Quadratmeter, das ist ein Riesending, es waren mehrere Hektar und da habe ich mich einfach nur in die Mitte gesetzt, während meine Frau spazieren gegangen ist mit meinem Hund da im Kreis, das ist also wirklich ein Riesending, da siehst du die teilweise gar nicht und hab mir da angeguckt, wie die Hunde miteinander interagieren, da habe ich super viel mitgenommen, weil da bist du nicht involviert, weißt du, da musst du nicht arbeiten, da kannst du nur gucken, da kannst du sehen, okay, guck mal, jetzt hat der Hund das gemacht mit dem Hund und der Besitzer hat es nicht gesehen oder ist nicht drauf eingegangen oder so, da siehst du es ein bisschen anders und ich hatte aus irgendeinem Grund von Anfang an schon, so sehe ich das zumindest, einen etwas besseren Blick für die Hunde. Habe sie irgendwie ein bisschen besser verstanden. Ich kann dir nicht sagen, warum das so ist. Aber auch in der Huta, ich filme, ich gucke auf die Kamera und erzähle was und ich sehe einen Hund auf dem kleinen Monitor von links nach rechts laufen, kann ich dir sofort sagen, der humpelt hinten links und ich weiß nicht, warum. Auch wenn das nur ganz wenig ist. Und dann sage ich meinen Mitarbeitern, findest du, dass der komisch läuft? Nee, ich sehe da nichts. Und am Ende ist dann doch irgendwie irgendwas. Ne? Also aus irgendeinem Grund habe ich einfach einen Bezug zu dem Tier an sich. Frag mich nicht, warum.
Schon immer oder erst seitdem du Hundetrainer bist?
Also natürlich, also muss man jetzt auch relativieren. Ich bin in die Ausbildung gestartet oder ich habe mich damals dazu entschieden, Hundetrainer zu werden, weil ich im Tierheim ehrenamtlich tätig war und da festgestellt habe, um Gottes Willen, das ist ja ganz schlimm. Die Leute wollen was Gutes machen, aber die haben fast alle keine Ahnung. Also gerade ältere Menschen. Ne? Da geht's dann, da ist das Hirn dann nicht der Entscheidungsträger, sondern immer das Herz gewesen. Und das ist ganz, ganz schlimm. Und da habe ich gesagt, ich irgendwie aus irgendeinem Grund habe ich einen besseren Draht dazu. Ich mache mich mal schlauer, was ich kann ich werden, kann ich Hundetrainer werden. Und dann habe ich in der Ausbildung festgestellt, ich habe überhaupt keine Ahnung von Hunden. So, das habe ich in der Ausbildung gemerkt. Aber ich hab sehr schnell verstanden. Ich hab immer gute Entscheidungen getroffen, wenn Fragen aufkamen, was würdet ihr jetzt machen oder wie kann man an die Sachen rangehen. Aus irgendeinem Grund konnte ich das ganz gut. Ich bin mein Leben lang mit Hunden aufgewachsen. Es gibt Fotos von mir, da war ich zwei, da liegt ein riesen Schäferhund auf mir drauf und umgekehrt. Es waren immer Hunde da. Ob das eine Rolle spielt, mit Sicherheit, ne? Also zumindest kann man ja sagen, Kinder, die nicht mit Tieren aufwachsen, haben eher schlechten Bezug oder tun sich schwer damit, mit Hunden zum Beispiel zu interagieren, während Kinder, die das haben, die haben vielleicht mehr Bezug, aber ob das letztlich der ausschlaggebende Punkt war oder ob ich einfach Glück hatte, dass ich das kann und gut aufnehme, weiß ich nicht.
Ich probiere meinem roten Faden ein bisschen zu folgen, aber wir machen trotzdem immer so kleine Seitenausflüge. Wie läuft so ein normaler Tag in der Huta ab?
Ja, haben wir auch ein Video dazu. Also, wir machen um 7 Uhr auf. Das heißt, ab 7 Uhr können die Leute die Hunde bringen. Dann ist Bringzeit bis 10.30 Uhr. So, dass die Hunde dann halt so peu à peu reinkommen. Wir verteilen die dann entsprechend, je nach Wetter, je nach Lage, je nach Hund. Manchmal sind die dann ganz da nur draußen. Wenn es Wetter Mist ist, dann lassen wir die eine Viertelstunde auf die Wiese oder in anderen Bereichen und dann kommen die wieder rein. Das ändert sich also so ein bisschen vom Wetter, was so den direkten Ablauf abgeht. Aber nach der Bringzeit um 10.30 Uhr ist dann erstmal, ja, passiert halt, was passiert. Ne? Wir sind entweder draußen und achten auf die Hunde oder machen oder tun. Ab 11 Uhr wird gefüttert. So zwischen 11 und 12.30 Uhr ist dann immer so Mittagszeit, wo wir die Hunde füttern. Die füttern wir einzeln oder zu zweit, wenn es Paare sind zum Beispiel. Und dann ist Mittagspause. Meistens so von 12 bis 2, 3 Uhr gucken wir, dass die Gruppe tatsächlich zur Ruhe kommt. Das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, die wilden Jungen, die ich eben angesprochen habe, die bleiben dann zum Beispiel auf der Wiese und die Älteren, die holen wir rein, dann können die sich auf die Couch legen und pennen. Also wir haben 1000 Couchteile und Körbchen und Klettermöglichkeiten und so. Oder wir machen eine wilde Gruppe auf die große Wiese, eine ruhige Gruppe auf die kleine Wiese, sodass die da in der Sonne schlafen können. Genau, und dann so ab 15 Uhr ist dann wieder Abholzeit. Dann können die Leute die Hunde wieder abholen. Wir sind bis 20 Uhr da. genau, das ist so der grobe Ablauf. Und wie es dann vor Ort jeden Tag läuft, das hängt halt echt von der Gruppe ab, von den Mitarbeitern und vor allem vom Wetter. Im Winter sieht das halt ganz anders aus, ne? Jetzt, als es hier minus 11 Grad hatte für 2 Wochen, waren wir fast ausschließlich drin. Dann hast du die mal zwischenzeitlich Mantel angezogen, Stunde rausgejagt und dann wieder rein. Dann haben die auch die meisten auch geratzt. Also, und im Sommer sind die den ganzen Tag draußen, toben im Pool rum oder schlafen halt auf der Wiese.
Wie nervös ist man da noch? Oder wie viel Routine ist da jetzt heute auch einfach vorhanden?
Oh, also am Anfang war das schon schwierig, ne? Also man muss auch dazu sagen, wir haben ja nicht mit 60 Hunden gestartet. Am Anfang waren das 5 Hunde, dann 6, 7, 10 und irgendwann waren es halt 30, 40. Aber das klingt total blöd, das kann vielleicht keiner nachvollziehen. Aber ob ich jetzt 20 Hunde habe oder 60 Hunde, ist völlig egal. Weil die Anzahl der Hunde ist irrelevant. Wenn das 60 Hunde sind, die eine homogene Gruppe haben, wo du weißt, die da hinten kannst du spielen lassen, da passiert eh nichts. Und wenn die sich mal in die Wolle kriegen, dann hat es der Rüde auch verdient, weil er die Hündin zu sehr geschützt hat. das können 60 Hunde sein und die machen ihr Ding und du sitzt auf der Bank in der Sonne und bürstest oder kraulst ein paar Hunde und genießt einfach den Tag. Oder es können 20 Hunde sein und das ist der absolute Horror, weil die ganzen Tag bellen und für den einen Hund, der so extrem viel Energie hat, ist nicht der richtige Spielpartner da und dann fängt der an, andere zu nerven. Da musst du immer arbeiten und da musst du, weil es regnet, aber auch ständig rein und da musst du drin putzen, weil da einer hingeschissen hat und so. Also das kommt nicht auf die Anzahl an. Es ist wirklich, ich war gestern da, wir hatten 55 Hunde. Und ich habe es auch gefilmt, also das Video wird ja in den nächsten Tagen irgendwann online kommen, wahrscheinlich nach diesem Podcast, aber da filme ich eine Szene auf der Wiese, da waren bestimmt 30 Hunde, aber das fällt dir nicht so auf. Weil wir haben auch großes Grundstück, muss man dazu sagen, ne? Wir haben 3000 Quadratmeter insgesamt ungefähr, das verteilt sich da schon ganz gut. Da hast du immer so 10 Hunde sind drin, weil die ihre Ruhe haben wollen, alt wollen und immer nur ab und zu rauskommen, 10 Hunde sind hinten, 10 Hunde sind in der Lounge und 30 sind auf der Wiese, das merkst du dann nicht mehr. Also ich habe ganz viele Mitarbeiter, die am Anfang ultra aufgeregt sind, für die das jetzt völlig normal ist. Und wenn du dann zum Beispiel draußen warst in der Terrasse und gehst jetzt auf die Wiese, um Kothaufen aufzusammeln oder Wasser neu zu machen, dann kommen halt gleich 20 Hunde und laufen mit dir mit oder 30. Und das ist schon cool. Das ist schon ein schönes Gefühl.
Ja. Krass. Ich kann es mir wirklich gerade nicht vorstellen. Ich stelle es mir schon auch einmalig vor.
Dann musst du halt mal vorbeikommen.
Ey, wenn du das jetzt noch einmal sagst, nehme ich die Einladung an.
Klar, mach doch. Ist doch überhaupt kein Thema. Können wir super gerne machen. Also wir hatten ja schon so viele Leute. Ne? Wir haben immer mal wieder Schülerpraktikanten, wenn das geht, nehme ich die auch gerne, weil das sind meistens junge Mädels. Für die ist das natürlich der absolute Hit. Ne? Die sitzen da, die machen da nicht groß was. Ne? Da machst du mal Wasser neu oder hilfst du mal beim Füttern und danach sitzen die da rum und kraulen Hunde. Die Hunde finden es toll, die Mädels finden es toll und alles ist gut. Vermittelt nicht so den tatsächlichen Beruf an sich, aber für die Kids ist es halt cool. Wir haben viele Praktikanten so aus dem Hundetrainerbereich und die können sich das alle am Anfang nicht vorstellen und wundern sich nach so einer Woche oder so, die sie da sind, dann oftmals, wie reguliert, strukturiert und ruhig so eine Gruppe sein kann. Ja, aber das geht halt, das habe ich ja eben gesagt, das geht nicht mit Wurst und Klicker. Das ist also, ich lobe und bestätige Hunde überall, wo ich kann, aber du kannst bei so vielen Hunden drumherum nicht mit Futter arbeiten. Ich bin das Lob, wenn ich sage, gut, machst du toll, kraulen, tralala und so. Aber das sieht man alles in den Videos immer und immer wieder. Ja.
Wie lange brauchen die Hunde, wenn die bei euch ankommen, bis die eure Sprache verstehen?
Oder ist unterschiedlich. Also es gibt Hunde, die super, super schnell darauf ansprechen, wenn wir mal mit denen tatsächlich auch mal eine Grenze aufweisen. Also als Beispiel. Ich sage mal Grenze aufweisen, das hört sich so negativ an. Aber wir kriegen einen jungen Aussie-Dudel, 7 Monate, 8 Monate alt. So, dann ist das erstmal ein total netter Hund, der keinen frisst, ist ja kein T-Rex. Aber in dem Alter sind die sexuell und dann sind die verspielt und haben Energie. Und dann fangen die an, andere Hündinnen zu nerven. So, und dann gibt es größere Hündinnen, die sagen, den hau ab. Und dann sagen die irgendwann, okay, dann geh ich weg. Und dann nehmen die irgendwann kleinere Hündinnen, die sich nicht mehr wehren. Und dann nerven die. Und dann sagen die 5-mal, hey, jetzt lass die doch mal in Ruhe. Aber irgendwann reicht halt Reden nicht. Und dann müssen wir die auch mal wegscheuchen oder wenn die nicht aufpassen, dann zwicke ich den mal hinten irgendwie ein bisschen ins Fell oder so. Also da passiert nichts Wildes, aber ich muss ja irgendwie sagen, wenn du eine Chance haben willst, in der Gruppe hier klarzukommen, muss auch ein Nein sein können. Und manche Hunde nehmen das sofort an, weil sie das zu Hause gar nicht gewohnt sind, das merkst du dann immer. Ne? Also Hunde, die wirklich nie ein Nein und nie eine Grenze zu Hause gelernt haben, die sind in der Regel sehr empfänglich dafür. Und andere Hunde, die nehmen das dann schon relativ schnell an, aber da hängst du halt monatelang dran. Du musst immer wieder sagen, nein, immer noch nicht. Ich hab's dir doch jetzt schon 1000-mal gesagt. Und dann gibt's wieder andere Hunde, wie jetzt gerade diese Dobermann-Hündin, die wir leider doch nicht in der Huta dauerhaft behalten konnten, die das einfach partout nicht verstanden hat. Die konnte einfach mit ihrer Energie, mit ihrer Art, mit ihrem Charakter aus irgendeinem Grund konnte sie das, was wir gesagt haben, nicht dauerhaft umsetzen. Also wenn du gesagt hast, nein, lass das, hat die aufgehört, aber 3 Sekunden später habe ich angefangen. Und über einen längeren Zeitraum war einfach kein Fortschritt da. Und dann merkst du halt, da passiert kein Lernfortschritt und dann muss man sich was anderes einfallen lassen. Ja. Und entweder geht man dann andere Wege, probiert neue Situationen, neue Methoden. Vielleicht muss es auch ein anderer Mitarbeiter machen. Und im ultimativen Fall, so wie jetzt in dem Fall, muss man halt sagen, es geht einfach nicht. So nett der Hund auch ist und so, die meint das nicht böse, aber kein anderer Hund hat mehr Lust auf diesen Hund. Alle gehen ihr aus dem Weg, die bellt den ganzen Tag, die hört nicht auf das, was wir sagen, langfristig und die lernt das einfach aus irgendeinem Grund nicht, weil sie sich selbst im Weg steht. Die kann hier nicht bleiben. Wir können nicht das Wohl dieses einen Hundes über das Wohl von 5 anderen, die absolut grauenvoll finden, drüber stellen. Das geht einfach nicht. Ja, und das passiert auch.
Und merkst du dann durch Gespräche mit den Besitzern, dass die Hunde sich auch im Alltag zu Hause besser mit anderen Hunden verstehen oder besser kommunizieren können, wenn sie bei euch in der Gruppe sind?
Ah, das ist so mal so. Das ist das, was ich eben sagte. Also ein großer Teil in der Lernprozesse hat halt mit Personen und auch mit Umfeld zu tun. Ich vergleiche das immer mit der Schule. Wenn deine Kinder 10 Lehrer haben und 8 Lehrer davon sind einfach relativ normal oder sehr, sehr streng. Aber die Französischlehrerin und die Biolehrerin sind halt total laissez-faire und lassen sich auf der Nase rumtanzen, dann werden die bei diesen Lehrern trotzdem machen, was sie wollen. Weil es einfach keine entsprechenden Konsequenzen hat, die für die allermeisten Kinder dazu führt, dass sie aufhören. Und so ist es bei uns auch. Also es gibt total viele Hunde, die kommen bei uns rein und wissen ganz genau, wie es läuft und halten sich an die Regeln. Wenn wir die ansprechen, hören die auf. Es gibt einen Schäferhund zum Beispiel, der spielt in der Huta mit jedem Hund. Manchen Hunden geht er aus dem Weg. Der hat noch nie in der Huta irgendwen angeprollt. Den haben wir seit Welpen da. Sobald der die Tür verlässt und rausgeht, geht er auf jeden Hund los. Auf jeden. Und wenn ich rauskomme und sage, hör auf, hört er sofort auf. Das hat also nichts mit der, ne? Also der sagt dann schon, und die wohnen, also ist eine, ich war auch mal bei denen zu Hause vor einiger Zeit, das ist schon länger her, die wohnen ziemlich zentral in Köln. Dann sagte sie, der geht auch draußen auf jeden Menschen los. Dann bin ich einmal vorbeigekommen, habe gesagt, hallo, mein Freund, und dann hat er aufgehört. Also die wissen dann schon, mit dem kann ich es machen und mit der nicht und umgekehrt. Also die lernen bei uns Regeln, die manche natürlich mit nach Hause nehmen, aber manche auch nicht. Also die Leute können sich nicht drauf verlassen. Wenn die uns aber fragen, was macht ihr anders, dann können wir denen natürlich Tipps geben und helfen und dann im Zweifel kommt auch mal einer vorbei, guckt sich das an, ja.
Jetzt stelle ich mir das spannend vor, weil ihr lernt den Hund kennen, aber ja in eurer Situation und ja. Logischerweise weißt du danach aber sehr, sehr viel über den Alltag des Hundes bei seinen Menschen und jetzt kommen die abends wieder und holen den Hund dann ab.
Ja, also man kann halt, es gibt so Sachen, wo man sagt, okay, Rückschlüsse, ne? Das ist nicht immer in Stein gemeißelt, logischerweise. Man lernt halt über die Jahre, und das hat auch mit der Hundeschule zu tun, natürlich, weil ich auch viel die andere Seite gesehen habe, man lernt über die Jahre dann halt einfach so Zusammenhänge herzustellen, zu sagen, okay, also wahrscheinlich fehlt dem zu Hause mal Nein. Ja? Oder wahrscheinlich, keine Ahnung, wissen die Besitzer nicht richtig, mit dem Hund zu kommunizieren. Großes Problem ist fast immer Kommunikation. Da wird zu viel geredet, zu wenig geredet, undeutlich, also aus Sicht des Hundes. Und das ist halt bei uns sehr einheitlich. Nein ist Nein oder wenn wir den Namen ansprechen, gibt es so 2 Möglichkeiten. Wir sagen dir nett, dann wollen wir irgendwie, dass sie reinkommen zum Essen oder so. Oder wir sagen dir ein bisschen strenger und dann wissen sie schon, ich muss jetzt erstmal kurz Pause machen und überlegen, was hier falsch läuft. Ja. Kommunikation ist großes Thema.
Fragen die Leute beim Abholen dann auch so, wie hat er sich heute benommen? So stelle ich mir das gerade so vor.
Total oft. Und bei etwas schwierigeren Hunden sagen wir dann auch, naja, es gab schon bessere Tage. Also wir sagen den Leuten nicht, du, dein Hund ist eine absolute Katastrophe. Solche Hunde hatten wir auch. Wir versuchen denen aber schon auch fair und ehrlich Feedback zu geben. Also bei ängstlichen Hunden ist das was anderes. Wenn man so einen super ängstlichen Hund hat und man sagt, naja, so richtig toll findet sich's hier nicht und so, dann sagt man das auch, aber oftmals haben die Leute ja keine Wahl, die müssen den Hund vielleicht abgeben, weil er zu Hause nicht bleiben kann, wenn die arbeiten gehen und so und es keine Lösung gibt. Und dann müssen wir halt damit arbeiten. Bei Hunden, die zum Beispiel super nervig sind, dann sagen wir dann auch, hatten wir letztens erst einen Fall, die Besitzerin wollte ihn nicht kastrieren lassen, weil das Fell so schlecht macht. Und man muss dazu sagen, wir sind eine der wenigen Hutas, die auch unkastrierte Rüden aufnehmen. Es gibt ganz viele Hutas, die sagen, mit einem Jahr müssen sie kastriert werden oder dürfen nicht bleiben. So ist damals die Huta von 6 Hunden auf einen Schlag auf fast 20 Hunde hochgegangen. Weil fast alle Hutas in der Umgebung keine gut kastrierten Hunde nehmen. Also mittlerweile gibt es auch welche, die es machen, aber viele machen es nicht. Ja, oder sagen den Leuten viel früher schon, die müsst ihr kastrieren. Wir sind so, dass, also ich würde sagen, von den Rüden, die wir haben, ist über die Hälfte nicht kastriert. So. Aber wenn wir dann feststellen, erzieherisch kommen wir zum Beispiel nicht auf ein Level. Wir sagen dem das immer und immer wieder, dass er bitte die jungen Mädels nicht den ganzen Tag belästigen soll, nicht immer unter den Rock gucken soll, und er kriegt das nicht hin. Wir sprechen ihn an, der hört auf und er geht wieder zurück. Dann kommen wir auch irgendwann an den Punkt, wo wir sagen, überleg doch mal, ob eine Kastration eine Option sein kann. Wir versuchen es doch erstmal mit dem Chip. So. Weil dann sehen wir, ob einfach das Testosteron den Rüden im Weg steht. Weil das ist einfach tatsächlich ein Fakt. Das ist eine biologische Problematik, die einfach für viele Hunde da ist, die man nicht wegreden kann. So, und ich weiß, dieser Dame haben wir immer wieder gesagt, naja, er hat schon echt andere sehr viel belästigt und so. Und da war das nicht so klar, da hätten wir deutlicher kommunizieren müssen, dass der eigentlich den ganzen Tag nur Mädels versucht zu vergewaltigen. Das darf ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen. Also, wir versuchen das schon deutlich zu sagen. Manchmal könnte es deutlicher sein, sagen wir es so.
Und jetzt sind wir aber schon voll drin, ich kenne es als Trainer auch, das ist natürlich eine hochemotionale Geschichte für den Gegenüber.
Ja. Ja, wobei, man muss jetzt dazu sagen, ich bin ja aus Köln. So, der Kölner an sich ist eher eine lockere Natur. Da kannst du auch, ich weiß noch, ich hab ein Video gemacht und habe mit so einer Frau ein Thema besprochen und habe ihr so gezeigt, guck mal, wenn du jetzt zu mir kommst, ich sag hier, kriegst 2 Euro, hier kriegst 2 Euro, hier kriegst 2 Euro, dann wird da halt irgendwann mehr raus und der Wert steigt. Das war so die Story für Belohnung und so, ne? Und habe ich gesagt, und dann ist das halt für dich mehr wert, es sei denn, dein Mann verdient halt 1 Million. So. Und das ist, sowas kannst halt, irgendwann merkst du bei Leuten, wo du das sagen kannst und wo nicht, aber mein Cutter meinte dann, bist du sicher, dass du das sagen kannst? Das ist ja schon eher so ein bisschen Frauen, Männer verdienen das Geld und so. Ich sag, komm, das ist, ne, wir sind halt in Köln, die Leute sind ein bisschen lockerer. Und bei manchen kann man das sehr straight sagen und die nehmen das dann auch an. Aber manche sind, wie du schon sagst, da eher, die fühlen sich angegriffen, weil es eine sehr persönliche Geschichte ist. Weil wenn ich sage, du, dein Hund, sei mir nicht böse, der kann gar nichts, dann ist das ein Angriff auf den Menschen. Ja, aber wenn ich sage, du, ich habe das total auf den Erstgesprächen, wenn Leute in die Hundeschule kommen und ich sage, ich muss mir den Hund erstmal angucken und dann sitzt der vor mir, weil der, keine Ahnung, sag mal, andere Leute anbellt, Hunde anbellt oder Fahrräder jagt, und er kann nicht 10 Sekunden sitzen. Wenn du sitzt, sagst, bleibt er keine 10 Sekunden sitzen, nur wenn ich irgendwie ein Geräusch mache oder einen Fuß bewege, steht er schon wieder auf und guckt, was los ist. Und dann sage ich immer, sei mir nicht böse, also wir können jetzt nicht beim Anbellen von Hunden anfangen, weil da ist keine Basis, der kann nix, der kann wirklich nix, das ist nicht schlimm. Das muss nicht an euch liegen, aber der Sachstand ist halt nicht da. Wir müssen jetzt erstmal so ein bisschen Basis schaffen wenigstens. Also ein bisschen an der Kommunikation arbeiten, dann geht das auch schnell. Ja? Und in den allermeisten Fällen liegt es auch nicht an den Leuten, weil die meisten Leute sind ja motiviert und wollen was tun, aber wissen nicht wie. Es liegt ganz oft auch daran, dass eben auf der anderen Seite nicht der richtige Trainer oder Trainerin für diese Person steht, die das vernünftig vermitteln kann. Nicht jetzt, um zu sagen, die Trainer sind schlecht, aber es ist halt auch eine persönliche Geschichte. Kennen wir alle. Der eine hat bei dem einen Englischlehrer voll gut Englisch gelernt, der andere halt eben nicht, weil der eine kam mit dem gut klar und hat das, ne? Also, ja. Aber ja, es ist ultra, ultra, ultra persönlich. Wenn ich da sage, du, dein Hund ist eine absolute Katastrophe gewesen heute, der hat den ganzen Tag nur Mädels belästigt und andere Rüden angeprollt, dann siehst du schon, dass so ein bisschen feuchte Augen kriegen teilweise die Leute, ja. Ja.
Ist der Tag gelaufen, sage ich mal.
Nee, ach, wir machen das dann schon immer sehr, sehr, wir versuchen das positiv und spaßig zu machen. Und, muss man auch dazu sagen, in anderen Hutas wäre dann schon immer Schluss gewesen. Das wissen die Leute. Wir sagen denen dann, wir werden jetzt nochmal einen Monat arbeiten oder was, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und wenn es gar nicht geht, dann haben wir immer noch die Möglichkeit zu sagen, du, denk doch mal bitte drüber nach, deinem Hund einen Chip zu geben. Weil, ganz im Ernst, so kann es nicht bleiben. Ich kann, auch wenn das der netteste Aussie-Doodle der Welt ist, aber der macht nichts anderes, als Mädels hier an den Arsch krapschen. Das geht nicht. Da kann der noch so nett sein. Ich kann das nicht, kann das den anderen ja nicht antun. Ja, okay, dann wir gucken mal. Und dann geht's auch meistens irgendwann. Und in vielen Fällen löst das dann das Problem auch. Und dann sind die Leute auch dankbar.
Da gehört ja unheimlich viel Vertrauen dazu, ne? Ich stelle mir das gerade so vor, ich fahre morgens irgendwo hin und gebe meine Hunde ab. Boah.
Ja.
Wie erlebt ihr das?
Ach, also das ist meistens nur an den ersten Tagen ein Problem. Es gibt natürlich Menschen, die noch einer Woche immer wieder schreiben, wie geht's der Maus und so. Aber man merkt das schon. Die bringen den Hund, dann versuchen wir dann schon so ein bisschen locker damit umzugehen, begrüßen die, erzählen denen was. Und dann machen wir das so ein bisschen wie beim Arzt. Das Pflaster wird direkt abgerupft. Das heißt, ich sage, okay, ich gucke in die Unterlagen, sage, okay, ist alles da. Dann sage ich so 2 Sätze, pass auf, wir bringen den jetzt in die Gruppe in aller Ruhe. Du bist nicht dabei, fahr einfach nach Hause. Du kriegst in einer halben Stunde, Stunde kriegst ein paar Nachrichten. Aber wir schmeißen dich jetzt raus, weil dann ist es für alle einfacher. aber du kriegst ganz viele Updates. So. Und dann machen wir das meistens auch. Und der eine oder andere tut sich damit schwer, aber in den allermeisten Fällen, wenn die dann nach einer Stunde die ersten Videos kriegen, wie die Hunde rumrennen oder spielen, ist auch alles gut. Ja. Also, ach, das krass. Ist.
Das heißt, ihr nehmt die richtig in dem Alltag dann mit und versorgt die mit Infos?
Die Leute, ja. Natürlich. Stell mal vor, du würdest deine Hunde bei mir in die Betreuung geben und du kriegst nie eine Rückmeldung. Du würdest keine Sprachnachricht, kein Video, kein Foto, gar nichts. Du weißt ja nichts, was passiert. Du weißt nichts, was passiert. Und dann kommen so Sachen raus, wie jetzt hier in München, wo dann die Hunde da in dieser Pension da so schlimm misshandelt wurden und so. Nee, wir sind schon super, super, super offen. Und das ist mir auch extrem wichtig. Also an den ersten Tagen und in der ersten Zeit, wenn wir merken, die Leute brauchen ein bisschen mehr Feedback, dann kriegen die Videos, Bilder, Sprachnachrichten. Und dann sagen wir schon, ist alles gut und die ist gleich müde und mach dir keine Sorgen. Wir versuchen den Leuten schon zu vermitteln, dass uns die Hunde auch viel bedeuten. Weil wir machen das ja, also auf der einen Seite ist das eine wirtschaftliche Geschichte, aber wir machen das ja auch, weil wir Hunde mögen. Und gerade wenn es zum Beispiel so ängstliche Hunde sind, dann tut uns das wirklich auch gut, dass wir denen helfen können. Weil das machen wir gerne. Ja.
Wie sehr bindet ihr euch an diese Hunde? Also wie groß wird diese Bindung zwischen Mitarbeiter und Hund?
Ich sage, wie ich eben gesagt habe, wir sind das erweiterte Rudel. Ja, es gibt Mitarbeiter natürlich, die mögen den einen Hund mehr als den anderen und so. Klar, keine Frage. Aber und dann kommen so Sachen wie, ich muss mal ein Wochenende auf eine Hochzeit und keiner kann den Hund nehmen und so. Und dann nehmen wir die Hunde auch mal privat mit nach Hause für ein Wochenende. Also unsere Mitarbeiter, ne? Das machen die dann auf eigene Faust und so. Das hat dann nichts mit unserem Angebot zu tun. Aber ja, wir kennen total viele Hunde privat und auch die Leute. Man wächst immer mehr mit denen zusammen. Und weil wir halt auch eine Hundeschule haben, sind einige davon auch bei uns in der Hundeschule oder in der Huta oder beides und so. Nee, man hat dann schon Bezug zu den Leuten. Definitiv. Und manche Hunde lieben dich einfach abgöttisch. Manche Hunde lieben einfach auch jeden abgöttisch. für uns gehören die Hunde dazu. Für uns gehören die Hunde dazu, zu unserem Leben, zu unserem Rudel in Anführungsstrichen, ja.
Wie sehr schließt sich für dich dann immer so ein Kreis, wenn du die Hunde erst in der Huta siehst und dann im Training mit ihren Menschen?
Du meinst so nach dem Motto, dass dann die Vermutungen, die man hatte, auch tatsächlich eintreffen?
Ja, genau. Oder halt komplett revidiert werden und man dann denkt so, wow, okay, hätte ich gar nicht gedacht.
Also ich habe schon so ein paar Mal so ein Hallo-Wach-Erlebnis gehabt, wo ich da hingefahren bin und gedacht habe, okay, das hätte ich überhaupt nicht erwartet, dass das hier so läuft. Also ich hatte einen Hund, der war bei uns schon immer ängstlich, der wollte nicht rein und raus und so und der fand auch die Hunde ganz lange doof, aber irgendwann mochte der das bei uns und ging auch gerne zu uns und dann sagten die mir, der will überhaupt nicht vor die Haustür. Die wohnten dann aber auch mitten in Köln, also wirklich super zentral am Schokoladenmuseum, also da ist richtig viel los und bin ich zu denen nach Hause gefahren und der ging nicht spazieren, war das Problem. Und ich habe mir gedacht, wenn ich den hier anspreche, macht der alles. Und zu Hause, ohne Scheiß, das ist nicht gelogen, wie in so einem Comic, der hat sich totgestellt, der war wie ein nasser Sack. Die musste das Halsband im Liegen anziehen und die hat den auf dem Rücken quasi aus dem Körbchen rausgezogen, die musste den hochheben, dann hat er einfach die Beine wieder weggezogen, hat sich fallen lassen. Der wollte nicht vor die Tür, der fand einfach die Innenstadt scheiße. Und das war dann auch so ein Fall, wo ich dann nach so einer gewissen Zeit gesagt habe, überlegt euch wirklich, ob ihr da wohnen bleiben wollt. Also für ihn ist das nichts, weil wir können jetzt hier trainingstechnisch, der findet das einfach kacke. Der findet das einfach kacke hier in der Innenstadt. Und ich, klar, wir können ein paar Sachen probieren und wir können mal so ein bisschen mehr Sicherheit versuchen mit rüberzubringen, ein bisschen mehr Führung übernehmen und so und weniger drauf eingehen oder mehr drauf eingehen. Da gibt es ja verschiedenste Ansätze, aber letztlich hat nichts davon zum Erfolg gebracht über so einen gewissen Zeitraum von einem Monat oder zwei, sodass ich gesagt habe, überleg mal, ob das wirklich das Richtige für den ist in der Innenstadt. Das klingt total hart, aber manchmal muss man zum Wohl des Tieres auch sagen, das ist nicht mein Hund oder das ist nicht das Leben für meinen Hund. Ich hatte ein, zwei Fälle in den letzten Jahren, die haben dann den Hund tatsächlich abgegeben, weil sie sehr zentral wohnten und die Hunde damit nicht klarkamen. Und dieser spitzerfische Hund, die sind dann einfach umgezogen aufs Land. Die sind dann einfach ländlicher gezogen und gesagt, du, wir wohnen eh ein bisschen weiter weg oder ne, wir arbeiten eh ein bisschen weiter weg. Ich muss mal gerade. Und wir ziehen aufs Land. Und dann war auch alles gut. Und seitdem geht der voll gerne vor die Tür. Also manchmal wird man schon überrascht. Aber in den allermeisten Fällen weißt du halt vorher schon, okay, also großer Teil ist Kommunikation. Wir müssen erstmal, wenn du Sitz sagst, dann ist nicht deine Frau gemeint, sondern dein Hund oder ne, nicht dein Mann, sondern dein Hund. Und das müssen wir ihm erstmal vermitteln. Und ne, ja.
Ich höre viel Verantwortung raus. Also du hast einmal die Verantwortung, du, deine Mitarbeiter für diese Hunde, die vor Ort sind, und jetzt die Verantwortung, so eine lebensverändernde so einen lebensverändernden Tipp oder so eine Entscheidung den Leuten mit auf den Weg zu geben. Wie gehst du mit dieser Verantwortung um? Bist du dir immer bewusst oder blendest du die bewusst auch mal weg? Weil das einfach, ich stelle mir das immens groß vor, diesen diesen Druck oder ich kann es gar nicht genau beschreiben.
Ja, aber das bist du ja als Hundetrainer auch schon. Den Druck hast du in der Hundeschule genauso wie in der Huta, nur dass halt mein Kundenpool einfach viel größer ist. Und ich vielleicht einen stärkeren Bezug zu den einzelnen Hunden habe. Also Hunde, die zum Beispiel, wir haben einen Border Collie und dieser Schäferhund, den ich eben erwähnt habe, die kamen beide als Welpe zu uns, da waren die 12 Wochen alt. Und die sind immer noch bei uns. Also jetzt seit 5, 6, 7 Jahren. Natürlich ist das, als wäre es auch irgendwie mein Hund. Weil ich habe die jetzt mittlerweile nicht mehr, weil ich ja viele Mitarbeiter habe, aber am Anfang war ich jeden Tag da. Jeden Tag 13 Stunden. Ich hatte die Hunde den ganzen Tag um mich. Und dann hast du natürlich einen Bezug dazu. Siehst sie aufwachsen, siehst, wie die sich die Zehe brechen und dann damit kämpfen, wieder gesund zu werden und so. Also du kriegst halt alles mit. Und dadurch hast du vielleicht einen engeren Bezug zu den Hunden und dadurch wiegt vielleicht die Verantwortung oder zumindest das Gefühl, dass man Verantwortung hat, schwerer. Aber letztlich hast du die Verantwortung im Hundetraining umso mehr oder noch mehr. Weil da sagst du den Leuten, Leute, hier läuft was schief, wir müssen da echt was tun. Na, bei Hunden, die zu uns in die Huta kommen, bei, ich würde sagen, 70-80% der Hunde gibt es ja keinen Grund, irgendwas zu tun.
Ja. Ach krass, so ein großer Prozentsatz ist fein?
Ja, mittlerweile sind sie alle fein. Klar, aber bei einem muss mehr arbeiten, bei dem anderen weniger. Also wir haben zum Beispiel, wir haben einen älteren Wischlerrüden, der Luke. Der ist mittlerweile sehr krank und ist auch nicht mehr, ich glaube, der ist ja auch 11 oder so, 10, 11. Und die Muskeln bauen so langsam ab. Aber was der noch hat, ist Eier. Weil jedes Mädchen, das gut riecht, da hängt der hinten dran. Und da musst du halt tausendmal sagen, Luke. Das ist so ein bisschen, als hättest du so einen alten Opa, der irgendwo am Strand sitzt, um dann den Mädels auf dem Bikini zu gaffen. So ungefähr ist das. Ne? Der fängt dann auch zusammen an und so. Das ist schon echt, wo du denkst, mein Gott, ey, wie lange bist du jetzt hier? Warum, ne? Das sind halt so Fälle, wo du immer mal wieder was sagst aber generell haben die das so gelernt, dass es umsetzbar war und in den allermeisten Fällen, ich würde sagen 95% oder mehr der Hunde, die wir in der Huta eingebaut haben, sind auch da geblieben. Also ich glaube ja, in der ganzen Zeit habe ich 4, 5 Hunde vielleicht abgelehnt oder nach einiger Zeit abgelehnt, wie jetzt diesen Dobermann, die Dobermannhündin Kaya. Oh, nee, die allermeisten sind fein. Natürlich bauen die Scheiße, ne? Keine Frage. Die gehen raus irgendeinem passt was nicht und dann kriegen die sich in die Wolle und einer hat ein Loch im Ohr. Sowas passiert. So wie sich Kinder halt auf dem Schulhof auch mal eine Platzwunde verpassen. Aber es ist halt nicht der Regelfall.
Aber das ist ja, also wie geht man denn dann damit um? Also stelle ich mir jetzt auch wieder super spannend vor. Jetzt passiert das und du sagst mit einer, und das nehme ich dir voll ab mit einer Selbstverständlichkeit. Ey, das passiert halt und ja. Ich bin bei dir, ja, das passiert halt. Aber du musst das ja gleich auch irgendwann Mami und Papi erklären, was da passiert ist.
Ja, mach ich genau so. Es gibt natürlich Leute, die dann verletzter sind, für die der Hund das Ein und Alles ist und so, ne, die dann da ein bisschen, aber mein Gott, ein Loch im Ohr ist auch erstmal nur ein Loch im Ohr, das ist ja nichts Schlimmes. Aber wir hatten zum Beispiel einen Fall, der Beppo, dieser Schäferhund, von dem ich erzählt habe, manchmal dreht er so ein bisschen hoch, wie halt Schäferhund ist. Ne? Und wenn dann viele rennen, früher ist er dann auch den hinterhergerannt, dann hat er versucht, die dann zu fangen. Dann hat er einmal einen Hund so blöd erwischt, dass der dem quasi an der Arschbacke so einen, weiß nicht, 5, 6 Zentimeter langen Riss zugefügt hat. Das war keine Absicht, aber das war halt total übertrieben. Also, ne? Mussten wir den dann schon ansprechen, dass er runterfährt und dann haben wir die Wunde uns angeguckt und dann sind wir zum Tierarzt mit dem Hund gefahren. Und entweder das oder wir können es selber vor Ort verarzten. Also viele meiner Mitarbeiter sind Tierarzthelferinnen, das ist tatsächlich so, die haben beim Tierarzt einen wesentlich beschisseren Job. Die verdienen krass. Beim Tierarzt weniger, haben schlechtere Arbeitszeiten, können im Zweifel ihre Hunde nicht mitbringen, müssen über die Mittagspause da bleiben, da gibt es alles Mögliche. Und bei uns kommen die, müssen halt lernen, mit Hunden in so einer großen Menge umzugehen, aber dafür gucken die sich die Augen an und sagen, nee, das ist keine Bindehautentzündung, das sieht ganz gut aus, da kriegt man ein paar Tropfen, ist gut. Ja, oder aber die sagen, okay, hier, da kann ich ein Verband und ein Pflaster drauf das ist nicht so schlimm. Oder die sagen, nee, das müssen unbedingt zum Tierarzt, das ist, ne? Also, nee, und dann sagen wir den Leuten schon, du, pass auf, da ist Folgendes passiert. Ich hatte jetzt letztens einen Dalmatiner, der hatte auch so ein Riesenloch im Rücken, weil der an einem Schäferhund vorbeigerannt ist und der Schäferhund irgendwie aus dem Reflex sich umgedreht hat, da sind die zusammengestoßen oder so und dann hat er nach dem geschnappt, hat den halt im Laufen blöd erwischt. So, war eine große Wunde. Ja, war eine große Wunde mit einer teuren Tierarztrechnung und das war dann auch eine etwas längere Diskussion. Da mussten wir dann schon sagen, so etwas kann passieren. Wenn du das nicht möchtest, dann kannst du deinen Hund nicht mit anderen Hunden in eine Betreuung stecken. Wir können das nicht komplett ausschließen. Wir tun unser Bestes, dass das nicht passiert, aber wir können es einfach nicht auf null runterfahren. Du kannst auch nicht erwarten, dass du deine Kinder in die Hundeschule bringst und das in die Schule oder in den Kindergarten bringst und dass da nie was passiert. Genauso wie du nicht erwarten kannst, dass du selbst zum Basketball gehst und dir nicht einen Finger brichst. Also das ist Shit happens. Ja.
Ich finde es großartig, dass du es so sagst, weil es einfach Realität ist. Und ich habe mich gerade so ein bisschen gefragt, ob wir im Jahr 2024 die Dinge einfach mal ein bisschen mehr in Bezug auf Hunde so benennen müssen, wie sie wirklich sind.
Ja, nicht nur auf Hunde. Also es ist ja ein generelles Thema. Du kannst nicht alles kontrollieren. Das ist unmöglich. Und ich sehe es ja jetzt, ne, ich habe jetzt einen 3-jährigen Sohn, der wird jetzt 3 und wir haben noch ein Baby dazu, ist jetzt knapp über ein halbes Jahr alt. Die Tagesmutter wird halt krank, dann ist das so. Was soll ich denn machen? Klar ärgert mich das. Ja, der läuft draußen los und ich sehe schon, wenn er jetzt hinfällt, bist du im Krankenhaus. Aber du kannst es nicht. Du kannst ihn ja nicht in Alufolie einpacken oder in so Verpackungsfolie und dafür sorgen, dass nie was passiert. Das geht einfach. Ja, das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Und es ist natürlich auch, jeder hat ja eine Hundeversicherung. Hundehaftpflichtversicherung ist Pflicht und dann gibt es halt auch Fälle, wo das über die Haftpflicht läuft. Und dann ist das so. Dann, klar, es ist ärgerlich, der Hund kann eine Zeit lang nicht kommen und so, aber meine Güte, du könntest ja auch einen Fuß brechen, dann kann der Hund auch nicht kommen, weil du nicht Auto fahren kannst. Was soll ich denn dann? Also da kann ich auch nichts für.
Sehr, sehr realistischer Einblick in eine Huta. Dein Angebot werde ich auf jeden Fall annehmen.
Ja.
Nach der Aufnahme werde ich mit dir direkt einen Termin vereinbaren.
wenn du klug bist, wenn es gutes Wetter hat und nicht im Winter.
Ah, okay. Ich bin ein großer Freund davon, bei schlechtem Wetter zu kommen. Denn bei schönem Wetter sieht immer alles toll aus. Ich mag es gern, wirklich in den Momenten da zu sein, wo es eigentlich uncool ist, um die Realität zu sehen.
Ja, dann irgendwann im Herbst, wenn es komplett durchregnet und 5 Grad warm ist. Und dann mit knapp 60 Hunden, die übers lange Wochenende nicht raus konnten, weil das Wetter mies war, in einer 100 Quadratmeter großen Bude. Und dann weißt du, was anstrengend ist.
Dann weißt du, ob du Hunde magst oder nicht nach diesem Tag.
Ja, weil da klingelt dir nach 6 Stunden klingelt dir die Ohren. Da kannst du machen, was du willst. Das ist einfach, du kannst die nicht alle stillhalten. Das ist dann wie ein Sack Flöhe hüten.
Ja, krass. Lass uns aber auf jeden Fall noch, wir sind schon lange dabei, das zweite große Thema, wie ich dich wahrnehme, dein zweites großes Thema ansprechen, YouTube. Du bist aus meiner Wahrnehmung heraus auf YouTube sehr groß und was ich aber viel beeindruckender finde, du gibst da extrem viel Wissen preis.
Ja.
Warum? Woher diese Motivation? Wie fing das alles mal an? Wie wird man ein YouTube-Hundetrainer? Oder ja, siehst du dich überhaupt also
im Moment
so?
Was siehst du dich? Wenn man jetzt genauer hinguckt, gibt es ja viele YouTube-Hundetrainer. Alle versuchen da Dinge zu machen. Und ich will das jetzt qualitativ nicht werten. Es gibt sicherlich Leute, die machen guten Content, Leute, die machen nicht so wertvollen oder nicht so guten Content, aber jeder findet da seine Lücke. Nee, das hat ganz anders angefangen. Das Ziel war eigentlich nie, dass ich der große Internetstar werde. Meine Frau hat es gehasst, dass ich YouTube-Videos mache, weil die ersten Jahre, da habe ich stundenlang aufgenommen, geschnitten bis tief in die Nacht und am Ende hast du das zusammengerechnet, hast festgestellt, ich habe eigentlich 100 Stunden Videos gemacht und dann kriegst du ja keinen Cent am Anfang von YouTube, irgendwann kriegst du so ein paar Euro Werbeeinnahmen, aber das steht in keiner Relation. Ich habe das aus einem anderen Grund gemacht. Ich habe das nicht gemacht, um Geld zu verdienen, sondern aus zwei Gründen. Der eine Punkt ist, ich habe in der Hundeschule festgestellt, dass ich immer wieder die gleichen Fragen beantworten muss. Welpenkurs. Was mache ich, wenn mein Hund das macht? Oder mein Hund geht pinkelt immer noch zu Hause in die Bude. Was kann ich tun? So, und jetzt kannst du aber nicht in jeder Welpenstunde das immer wieder erklären oder auch jedes Thema erklären, weil dir dann die Zeit ja fehlt für andere Dinge. Also habe ich gesagt, pass mal auf, gewisse Themen, die ich immer wieder kriege, da mache ich jetzt Videos dazu. Und die stelle ich bei YouTube rein, weil da kann ich im Kurs sagen, pass mal auf, dann guckst du einfach auf YouTube, Stadtfälle, Welpengassi gehen. So, die Worte gibst du ein, findest das Video schon, da erkläre ich in 10 Minuten, wie es läuft. So, und die Videos sind von 2017 die ältesten. Ist natürlich eine ganz andere Qualität als heute, ne? Da sitze ich teilweise einfach im Auto und quatsche, während ich Auto fahre. Als würdest du halt neben mir auf dem Beifahrersitz sitzen und mir die Frage stellen. Weil nichts anderes tue ich da. Und das habe ich von Anfang an so gemacht, weil ich festgestellt habe, dass mir bei so Online-Videos, Lernmaterial, gerade im Thema Hundebereich, einfach so die Authentizität und das Pragmatische gefehlt hat. Das war alles immer so, ja, musst du das machen für 5 Monate, so. Und ja, und ich habe gedacht, naja, also Kleinigkeiten, kleinere Videos zu Themen, wie bringe ich meinem Hund Treppensteigen bei zum Beispiel. Das ist ja kein Hexenwerk. Es gibt halt 4, 5 Möglichkeiten, die zeige ich dir und dann guckst du, was für dich funktioniert. So, und das habe ich von Anfang an gemacht, weil ich auf der einen Seite halt nicht Dinge in den Kursen wiederholen wollte und auf der anderen Seite dann irgendwann halt eine Followerzahl hatte und die Fragen gestellt haben und ich gesagt habe, ich möchte den Leuten natürlich auch gerne helfen. Und der eine oder andere hat uns mal was gespendet oder ist bei YouTube dann Mitglied geworden für 1 Euro im Monat oder sowas. Und das ist ganz nice, aber deshalb habe ich es nie gemacht. Sondern ich habe es gemacht, weil ich wollte, dass es fachlich guten Content da draußen gibt. Weil als ich angefangen habe, gab es den nicht. Bin ich klingt total gemein, aber es gibt jetzt so 2-3 Hundeschulen, die größer sind als ich auf YouTube. Als ich angefangen habe, gab es davon nur eine. Die haben alle mit mir zusammen angefangen, die haben jetzt ein paar mehr Follower, weil sie halt auch ein anderes Klientel bedienen und die Videos anders machen und so, ist ja auch alles schön und gut. Wie gesagt, jeder findet so sein Zuhause. Das war mir alles zu, ja, das war irgendwie, hatte ich nicht so das Gefühl, dass das da drum geht, den Leuten zu helfen. Das war so der ursprüngliche Ansatz eigentlich. Genau, und hat das vor, boah, jetzt, 2017 hat das angefangen und jetzt sind wir bei, wir gehen auf 100.000 zu. Also 85.000 sind wir jetzt, glaube ich.
Was ist das für ein, also, oder anders, kann man sich diese Anzahl an Menschen überhaupt vorstellen? So, wenn man sich mal vorstellt, ich stehe jetzt in irgendeinem Stadion und die würden da alle sitzen und ich würde mal erklären, wie Hund eine Treppe steigen kann.
Ja. Also, nee, kann man nicht. Aber man muss auch sagen, nur weil ich jetzt 80.000 Abonnenten habe oder was, die gucken ja nicht jedes Video von mir. Das wäre schön. Also, das ist tatsächlich ein Bruchteil von dem. Ne? Also, wenn ich 10, 20, 30.000 Views auf ein Video kriege, ist das ein, also 30.000 ist ein gutes Video für mich.
Weil ich okay, und jetzt wollen wir es aber mal nicht schmälern. Also, ich erlebe immer so, im Internet werden diese Zahlen so klein geredet. 30.000 sind 30.000.
Ja, man muss das in Kontext setzen. Also, 30.000, also als Beispiel. Die allermeisten können sich nicht verstehen nicht, dass YouTube zum Beispiel was anderes als Instagram ist. Weil bei Instagram hast du schnell eher eine große Zahl, aber der Zuschauer an sich hat einen geringeren Wert. Jetzt nicht aus meiner Sicht, sondern wenn jetzt zum Beispiel eine Firma auf mich zukommen würde und sagen würde, kannst du mal unser Hundefutter zeigen oder ein Produkt testen oder so, dann kriegst du auf YouTube für 10.000 Abonnenten andere Angebote als auf Instagram. Weil die Leute sagen, bei Instagram, da scrollst du halt an dem Ding vorbei, guckst es gar nicht richtig und hast halt, die Leute haben das gar nicht gesehen. Auf YouTube, wenn da jemand, und das kann ich halt auch alles auswerten, wenn 10.000 Leute das Video gucken, weiß ich ganz genau, wie viele davon das zum Ende geguckt haben. Und wie viel davon was gelernt haben. Das kann ich alles auswerten. Und das ist halt, und da stehe ich halt, also mir ist es egal, ob es jetzt 10 oder 100.000 Aufrufe hat. Also finanziell macht das schon einen Unterschied. Man kriegt ja Werbeeinnahmen und sowas. Aber wenn ich sehe, dass bei 100.000 Aufrufen halt einfach nur 5% sich das bis zum Ende angeguckt haben, ist es für mich weniger wert. Als wenn bei 10.000 Aufrufen das 80% geguckt haben. Und da sind wir einfach, da möchte ich einfach, ich möchte den Leuten helfen.
Weißt du, mit welchem Video du am meisten helfen konntest oder wo die Nachfrage am größten war? Hast du es im Kopf?
Ich habe, ich habe irgendwann mal eine Reihe angefangen, die nennt sich Rassechecks. In der ich Hunderasse ehrlich beschreibe. Weil, wenn du eingibst, keine Ahnung, was hast du für Hunde? Border Collie. So, dann gibt es eine Border Collie-Rassebeschreibung bei YouTube oder bei Google, ist ja egal. So, und dann kriegst du immer, ja, der Border Collie hat so ein Fell und schwarz-weiß und kommt von da. Das interessiert doch keinen. Das ist doch genau das, was du überall findest. Und so war das halt mit den Videos immer. Ich habe gesagt, ja, aber keiner sagt dir, dass der Border Collie ein absoluter Junkie ist. Oder alle sagen, ist absoluter Hunde, absoluter Katastrophenhund, darfst du auf keinen Fall haben als Anfänger. Und ich sehe das ganz anders. Ich finde, der Border Collie ist ein absolut geiler Hund. Auch für Anfänger, wenn man eine gute Hundeschule findet. Ne? Und da habe ich halt angefangen und habe gesagt, okay, ich erkläre den Leuten jetzt mal, wie Hunde wirklich sind. So aus 7, 8, 9, 10 Jahren Erfahrung. Und das sind tatsächlich Videos, die immer sehr gut ankommen. Weil ich auch sehr kritisch damit bin. Also ich weiß zum Beispiel, der Rassecheck Dobermann. Da habe ich gesagt, ja, das ist kein einfacher Hund, das ist super anstrengend, total viel Energie und sterbenskrank. Die fallen dir einfach tot um, wenn du Pech hast mit 3 Jahren. Der läuft los und fällt um, da kannst du nichts gegen tun. Und das sagt dir keiner. Das sagt dir vor allem nicht der Züchter, weil der will den Hund ja loswerden. Der will ja Geld verdienen, sonst würde er das doch nicht tun. Du gehst ja auch nicht zum VW-Autohaus und sagst, was kann denn der Golf Tolles? Und er sagt dir, ja, eigentlich kann der das und das, aber im Verbrauch ist er beschissener als alle anderen Autos. Das sagt dir der doch nicht. Der will ja das Auto loswerden. So, also braucht so eine neutrale Stelle, die sagt, du, der Golf verbraucht mehr als der Mazda, als der Tralala, als der Tralala. Und das habe ich halt mit den Rassechecks gemacht. Und das sind tatsächlich Videos, die am besten gelaufen sind über eine lange Zeit. Ja.
Woher kommen deine Ideen für all diese Videos?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe einfach mich ärgern einfach gewisse Sachen. Achso, das ist ja das, was ich gerade sagte. Mich ärgert sowas, dass zum Beispiel Hundetrainingsvideos gezeigt werden, wo ich als Fachmann sehe, okay, da ist was dazwischen passiert und ich weiß wahrscheinlich, was passiert ist, aber das wird nicht gezeigt und jetzt wird suggeriert, dass man den Hund gerade gezaubert hat und der jetzt nicht mehr auf das Nachbarskind losgeht. Und solche Sachen, sowas ärgert mich maßlos, weil ich das nicht, das hilft halt niemandem außer deinem eigenen Ego. Dass du abends nach Hause gehen kannst und sagen kannst, boah, das haben 200.000 Leute gesehen. Ja, aber keiner hat das gelernt, was wichtig ist, weil du es nicht gezeigt hast. Ja, und das ist halt so, und da habe ich irgendwann gesagt, das geht einfach nicht. Wenn du, zum Beispiel, großes Thema, Leinenführigkeit. Leinenführigkeit juckt fast jeden Hundehalter. Ich würde sagen, 10% haben Glück und der Hund zieht halt einfach nicht ab einem gewissen Alter. Ja, dann hast du halt Glück gehabt. Oder haben so einen Zwergpudel oder so, wo es halt auch nicht so wild ist. Aber 80-90% der Leute stehen da mit 5-6 Monaten und denken, boah, ich könnte ihn erwürgen, ja, der zieht an der Leine wie ein Verrückter. Und die ganzen Tipps und Tricks im Internet, ja, musst du stehen bleiben, dich umdrehen und das machst du dreiviertel Jahr oder vielleicht auch 3 Jahre und dann ist es besser. Das hilft halt nicht, weil halt das einfach nicht das Einzige ist. Aber das ist das Einzige, was über lange Zeit im Internet zum Beispiel gezeigt wurde. Und da habe ich gesagt, nee, also es gibt halt noch andere Punkte. Und irgendwann musst du doch mal. Also eins der frühesten und erfolgreichsten Videos war mein Video über Ernährung. Da stand ich in der Küche und habe mich über etwas aufgeregt, weil ich barfe meine Hunde seit Ewigkeiten. Man muss dazu sagen, mein Großer ist so ein Tierschutzköter aus Rumänien, der verträgt halt echt gar nichts. Und was haben wir nicht alles versucht für eine Scheiße? Und beim Tierarzt und das und hier. Und am Ende kam raus, okay, wir können dem Lachs füttern, als Barfmenü und da kriegt er einfach einen gewolften Fisch in so einer Pelle, den holen wir raus, schmeißen wir ein bisschen Gemüse dazu. Der wird jetzt 14. Der wird 14 und hat eine Schulterhöhe von 75 cm. Das ist ein Riesenkerl, für den ist 14 Methusalem-Alter. Und der läuft noch, gut, der hört nichts mehr, der sieht nichts mehr, ne, aber der läuft noch rum. Der ist fit, der ist gesund. Und irgendwann hatte mich so ein Kunde darauf angesprochen, ja, ich habe jetzt Futter für weiße Hunde geholt, damit das Fell weißer bleibt. Ich denk so. Und da habe ich mich so drüber aufgeregt in der Küche, habe gesagt, Leute, ihr steht vorm Regal und guckt da, was es gibt und dann stopft ihr in euren Labby das teuerste Futter der Welt rein, der würde auch den Müll aus der Tonne fressen und wäre wahrscheinlich gesünder. Und da habe ich mich so drüber aufgeregt und habe gesagt, und Barfen wurde über einen so langen Zeitraum als so unfassbar kompliziert verklickert. So wie es in der Menschenerziehung auch ist, weißt du? Wenn wir jetzt googeln, gesunde Ernährung, boah, ey, da darfst du ja nix. Wenn du einen Burger isst, dann musst du eigentlich 8 Stunden wieder auf der Tretmühle sitzen und dann musst du aber auch wirklich gucken, dass du an dem Tag exakt viel Vitamin D und C und tralala hast. Das machen wir doch schon für uns Menschen nicht. Und das ist auch für uns Menschen schon nicht sinnvoll. Aber das ist, bei den Hunden wird das so suggeriert. Barfen ist so. Und ich habe ja gesagt, nö, ist nicht so. Ich schmeiß da Fleisch rein und wechsle es ab und zu, Gemüse und fertig. Und für die allermeisten Hunde reicht das. Und das ist eins der erfolgreichsten Videos gewesen, weil ich mich halt so darüber aufgeregt habe.
Weil es ehrlich war?
Weil ich glaube, dass das ein großer Teil ist, dass es authentisch ist. Man muss aber auch dazu sagen, es gibt natürlich Leute, die mögen mich nicht, ne? Die gucken meine Videos nicht, aber das ist ja auch okay. Weil ich gucke ja auch, keine Ahnung, ich gucke ja auch lieber diese Serie als jene, aus gewissen Gründen. Und es muss mich ja nicht jeder mögen. Und ganz viele haben auch Hasskommentare kriegt Tausende. Also das ist halt einfach so. Die allermeisten schätzen meine Videos, weil sie halt eben nicht so auf Instagram gerade gezogen sind und alles ist bling bling und sauber und immer perfekt geschminkt und so. Wenn ich loslaufe und bin total dreckig, weil mir ein Hund ins Gesicht gesprungen ist in der Huta, dann mache ich ein Video. Das ist mir egal, ob ich dreckig bin. Das ist halt der Job. Und das, glaube ich, mögen die Leute gerne.
Lass uns mal das als Übergang nutzen zu dem dritten Thema, was ich so ein bisschen für heute für mich auf dem Zettel hatte. So, was ist der Hund für dich im Jahr 2024 in unserer heutigen Gesellschaft?
Puh, das ist echt ganz schwierig. Also, ich mache das ja jetzt erst seit 2012, also 12 Jahre. Das heißt, vorher war ich ja nicht fachlich in dieser Blase drin. Aber ich glaube, in der Zeit hat sich extrem viel geändert. Mhm. Ich erlebe das, dass, also man muss auch dazu sagen, mein Klientel in der Hundeschule ist eher jünger. Das kann verschiedene Gründe haben, aber ich glaube, dass ein Punkt auch ist, dass ich auch nicht die teuerste Hundeschule hier im Kreis habe. Ich bin eher bei manchen Teilen sogar ein bisschen günstiger, weil ich möchte halt den Leuten helfen. So. Und dann habe ich lieber ein junges Pärchen, das nicht ganz so viel bezahlen kann, aber halt Bock hat, mit dem Hund was zu machen und sich ein Leben aufzubauen, als, ich sag mal, den gut situierten Doktor, der halt nur vorbeikommt, weil die Kinder einen Hund haben wollten. Weißt du, das war immer so der Ansatz. Und ich erlebe, und das war vor Corona schon so, aber das ist über Corona noch umso stärker geworden, ich erlebe, dass für viele Menschen der Hund tatsächlich einfach gerade für junge Menschen und junge Paare, der erste Schritt in ein gemeinsames Leben, in so eine Art Familienstruktur ist. Also ich würde wetten, dass ja bestimmt 50% aller jungen Paare oder Paare generell kommen mit ihrem Hund zu mir, und weil sie gesagt haben, also Kind geht auf jeden Fall noch nicht. Aber Hund schon. Weißt du? Das ist, also ich habe weniger eine Familie mit Kindern und Hund als junge Paare mit Hund. Weil das ist, war ja für mich auch so. Also ich habe vor 10, 12 Jahren hätte ich niemals, ich habe nicht mal meine Zimmerpflanzen durchgekriegt, da hätte ich nicht drüber nachgedacht, dass ich ein Kind großziehen kann. Da habe man muss dazu sagen, ich habe meine Frau beim Computerzocken kennengelernt. Ich habe also wirklich nächtelang durchgezockt und die auf der anderen Seite von Deutschland auch. Also wir sind alles andere als, damals wären wir alles andere als Paradebeispiel für Eltern gewesen. Aber Hund ging, weißt du? Weil, und das hat uns dann so, das hat dann dazu geführt, dass wir Verantwortung übernehmen mussten. Dass wir ein Gefühl dafür kriegen, was bedeutet es, sich um jemanden zu kümmern und Arbeit zu investieren, um irgendwann dann, weiß ich nicht, nach einem halben, dreiviertel Jahr, Blut, Schweiß und Tränen im Training, doch den Hund mal abrufen zu können, wenn er dem Reh hinterher rennt. Und dann hat sich's alles gelohnt. Und das ist, glaube ich, für die allermeisten, ist, glaube ich, der Gedanke, Kinder zu kriegen, wenn es junge Leute sind, junge Paare sind, einfach so erschreckend und so macht einen so sorgenvoll, dass sie es nicht machen. Aber beim Thema Hund geht es eher. Ich glaube, dass für viele Hunde der erste Schritt in Familienstrukturen und Verantwortung sind. Ja.
Was für ein krasser Satz, das habe ich so noch nie gehört. Aber es ist total plausibel.
Ja, überleg doch mal, wenn du jetzt, sagen wir mal, wir haben ein Mitte 20-jähriges Pärchen. Also als ich geboren wurde, war meine Mutter 20. Wie viele 20-Jährige kennst du, die ein Kind haben? Ja. Das ist utopisch. Die meisten wissen nicht mal selbst, wie sie klarkommen. Und ob sie nächsten Monat noch ihren Job haben. Oder ob nicht doch der Ukraine-Krieg hier rüberkommt. Oder. Wir haben so viele andere Sorgen. Da willst du ein Kind jetzt, wo du nicht weißt, wo morgen die Reise hingeht, machen die wenigsten. Und ich glaube aber, mit Hund ist das eine andere Thematik. Und natürlich gibt es auch total viele, die einfach das Tier an sich lieben, keine Frage, ne? Weil sonst würden sie sich ja eine Katze holen oder was, oder ein Hamster. Aber für einen Hund hast du halt mehr Verantwortung. Eine Katze ist entweder zu Hause oder dann machst du irgendwann die Balkontür auf und wenn sie wiederkommt, hast du Glück. Wenn nicht, dann nicht. Dann mag sie dich halt nicht, ne? Aber da musst du halt nicht so viel machen. Ja, wenn die mal auf dem Küchentisch sitzt und das Essen futtert, dann jagst du sie da runter, aber die frisst ja nicht deinen Nachbarn oder geht nicht auf den nächsten Hund los oder jagt nicht den Fahrradfahrer. Und wenn doch, weiß ja keiner, dass deine Katze ist. Aber mit dem Hund ist es anders. Da musst du was tun. Da musst du arbeiten. Da hast du Probleme, denen du dich stellen musst. Und dann stellst du fest, boah, es ist doch alles viel komplizierter als gedacht. Und eigentlich aber auch wieder nicht. Weil eigentlich machen es nur andere Hundetrainer oder Trainerinnen so kompliziert und erzählen dir, wenn dein Hund an der Leine zieht, musst 3 Jahre arbeiten. Und ja, ich glaube, dass das der Punkt, wieder in Verantwortung zu kommen und so zu starten, Familiengründung, ich glaube, das ist für die meisten das Thema Hund ist.
Und ist diese Rolle für den Hund fair?
Gegenfrage, warum sollte sie das nicht sein?
Also ich habe keine Antwort, deswegen
weil die Frage an dich. Jetzt mal über, auch da, vielleicht hat man das in dem Interview jetzt so ein bisschen rausgehört. Ich bin ein super pragmatischer Mensch. So, ich habe eben über Ernährung gesprochen. Wenn du mir jetzt sagst, ich fütter meinen Hund mit Futter vom Aldi, Lidl, Rewe, und deinem Hund geht's gut, ja, mach das doch. Als ich aufgewachsen bin, der Schäferhund von meinem Großvater, der hat Schlachterpfähle und Brotreste gekriegt, weil mehr war nicht da zu dem damaligen Zeitpunkt. Ja, der ist aber ein schwarzer Schäferhund, der 17 geworden ist. Wie viele Schäferhunde werden jetzt noch 17? Also, es geht nicht darum, was wir tun, sondern welche Auswirkungen das hat. Und ich bin mir sicher, dass sehr, sehr, sehr viele Hunde mit dem Leben, das sie haben, ein gutes Leben führen. Das heißt nicht, dass man sich verbessern könnte. Das heißt nicht, dass alles gut und richtig läuft. Aber der Hund ist, glaube ich, gerne bei Menschen. Die allermeisten. Es sei denn, du fängst jetzt irgendeinen irgendwie von ägyptischen Straßen und der hat noch nie was mit Menschen am Hut haben wollen oder so. Dann sieht die Welt anders aus. Aber das ist ja nicht der Regelfall. Das ist eher selten. Und ja, für den Hund ist soziale Struktur wichtig. Und das ist einer der essentiellsten Bausteine im Leben eines Rudeltiers. Und der Hund ist das einzige Lebewesen auf diesem gesamten Planeten, das eine artfremde Spezies als sein eigenes Rudel akzeptiert. So musst du es mal sehen. Es gibt kein Tier, das sich so bereitwillig dem Menschen anschließt wie der Hund. Warum ist das so? Wenn die das nicht wollen würden, warum würden sie es tun? Also macht ja eigentlich keinen Sinn, oder? Ich glaube schon, dass den meisten das in Ordnung ist.
Lass mal hier abrocken, weil ich finde es echt krass, wie vielschichtig das heute war. Ich glaube, dass wenn man das heute hört, man an vielen Punkten schluckt, weil du so bierehrlich diese Dinge auf den Punkt bringst und sie so einfach nicht Mainstream-mäßig sagst. Und dann denkt man kurz drüber nach und denkt so, nee, warte mal, er hat ja eigentlich recht. Und das finde ich so herrlich erfrischend.
Oder andersrum. Es heißt halt nicht, dass ich Unrecht habe.
Oder so.
Das ist der Punkt. Das ist genau das. Ja, wenn A, dann B. Das ist immer ganz oft. Wenn dein Hund an der Leine zieht, dann darf, oder keine Ahnung, wenn dein Hund andere Hunde anbellt, dann darf der zu Hause nicht auf die Couch, weil sonst will er die Weltherrschaft. Das eine kann natürlich mit dem anderen zu tun haben, muss aber auch überhaupt gar nichts damit zu tun haben. Und das ist auch ein Thema im Hundetraining, das über Jahre sich durchzieht und wo ich von Anfang an gesagt habe, wir müssen da, das ist, so ist es nicht. So ist das Leben nicht. Das Leben ist nicht A gleich B. Sondern das Leben ist, nächste Kurve nochmal von vorne. Jetzt geht's dann doch ganz anders. Und bei dem einen Hund läuft so und bei dem anderen so. Und der eine Hund ist in der Situation glücklich und der nächste Hund wäre es überhaupt nicht. Bei dem gleichen Menschen in der gleichen Situation, egal wo es ist und egal wie toll das ist. Und das ist halt, das war mir von Anfang an wichtig. Das mache ich in der Hundeschule so, das mache ich in der Huta so, das mache ich auf YouTube so, den Leuten zu vermitteln. Lasst euch doch nicht immer so den Teufel an die Wand malen. Das ist doch totaler Quark. Also wenn es für dich okay ist, dass dein Hund halt noch an der Leine zieht mit einem Jahr, dann ist das doch scheißegal. Lass dir doch nicht von den anderen das erzählen. Ich habe total viele, wo wir bei dem Thema Leinenziehen sind. Leinführigkeit, dass der Hund nicht an der Leine zieht, ist für die allermeisten relativ lang ein Problem. So. Ist einfach ein Fakt, das ist Statistik. So. Und die allermeisten Leute, die einen Hund haben bei mir in der Hundeschule, und ich sage jetzt mal, seit dem Welpenkurs kommen und der ist dann so ein halbes Jahr alt oder ein Dreivierteljahr irgendwo dazwischen, da ziehen die Hunde immer noch mal an der Leine. Oder vielleicht auch dauerhaft. Aber das ist den Leuten egal, weil die fahren ins Grüne, machen den Kofferraum auf und der Hund kann frei laufen, weil der Rückruf perfekt sitzt. Ja, und dann ist doch Wurst, dass der an der Leine zieht. Solange der nicht andere Leute vom Fahrrad holt und andere Leute stört, dann, wenn du doch damit leben kannst, dann mach das so. Ich bin da sehr pragmatisch. Ja.
Und es ist, ich muss sagen, und es ist so richtig, was du sagst, weil genau das ist es doch, ey. Ich und mein Hund, wir müssen hier auf dieser Welt irgendwie klarkommen und für uns muss es fein sein. Und wenn wir dann noch keinem anderen dabei schaden, ey, dann haben wir doch alles gewonnen.
Das unter der Prämisse, dass du halt andere nicht damit belästigst. So, fertig. Wenn das so der Fall ist, dann ist doch okay. Wenn dein Hund zu Hause bellt, weil du einkaufen gehst, aber du wohnst in der Eifel und 8 Kilometer drumherum ist niemand, dann lass ihn doch bellen, ey. Ja, das könnte Stress für den Hund bedeuten und so. Das ist eine andere Thematik, aber nur weil dein Onkel sagt, ne, das ist eigentlich doof, dass der bellt, das musst du aber tierisch lösen, wenn es doch sonst keinen juckt.
Geil. Ey, gefällt mir. Ich komme zu euch in die Huta. Wir gucken mal, was da den ganzen Tag so passiert.
Ja.
Vielleicht habe ich 2 Mikros am Start und wir können vor Ort einfach schon wieder irgendwelche lustigen Momente mitnehmen.
Ich habe auch alles da, also Zweifel.
Perfekt. Am Ende musst du uns jetzt noch eben mit auf den Weg geben, an wen deine Palette Futter geht. Denn auch das ist natürlich heute wieder der Fall, dass auch du eine Palette Futter an eine coole Tierschutzorganisation übergeben darfst.
Ja, ich kann dir aber gar nicht sagen, an welche, weil ich das tatsächlich an einen Teil meiner Community abgegeben habe. Also seit ich das mache und seit ich YouTube mache und wir haben auch so einen Discord-Kanal, wo wir uns austauschen, wo Hundehalter sich austauschen können und so, die uns unterstützen, habe ich Moderatoren, die da ihre Freizeit investieren, die da so ein bisschen mitarbeiten und machen und tun und sich engagieren und Wichtelgeschichten organisieren und Ausflüge und solche Geschichten. Und ich würde die das gerne entscheiden lassen. Die kommen alle, oder ein Großteil kommt aus dem Raum Berlin. Ich habe den gesagt, dass ich eventuell so etwas für sie habe und ich würde die das gerne entscheiden lassen als kleines Dankeschön, dass die seit weiß ich nicht wie vielen Jahren da freiwillig ihre Zeit für mich opfern.
Ey, genau so machen wir es. Du gibst uns einfach irgendwann Bescheid, für was die sich entschieden haben. Das reichen wir dann der Community hier nach. Fairer Zug von dir, finde ich richtig cool. Also wir sagen schon mal, das geht irgendwo vielleicht Richtung Berlin. Wohin genau, erfahren wir noch. Dirk, dir ganz, ganz vielen Dank für den sehr, sehr ehrlichen, kurzweiligen, lustigen, realistischen Einblick in deine Hundewelt. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute hier warst. Danke für deine Zeit.
Ja, sehr gerne. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gequatscht.
Auf gar keinen Fall. Dir einen schönen Tag und bis bald, sage ich mal.
Gleichfalls. Ciao, ciao.
Ciao.